und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Polyverse hier auf polygamia.de. Unser kleines Format, in dem wir reden, darüber sprechen, diskutieren, was bei uns in den letzten zwei Wochen so los gewesen ist, was wir aufgeschnappt haben, was wir gezockt, geguckt oder gehört haben. Kleine Auswahl, darüber wollen wir sprechen heute. Und bei mir ist wieder der Andreas, hallo.
Hallo.
Und beginnen wollen wir mit einem Thema, das uns just gerade erst vor die Linse gelaufen ist. Und zwar gibt es ein neues Comedy-Format aus deutschen Landen. Was genau gibt es denn da?
Ja, das Comedy-Format nennt sich Snipers, basiert offensichtlich auf einer niederländischen Fernsehserie, wo es Sketche, teilweise geschmacklos, teilweise, wie es steht hier in der Pressemitteilung, Gaga-eskem Humor und bittere Satire. Hinter der deutschen Variante steckt zum einen Warner Brothers und zum anderen Leute wie Fabian Siegesmund, den man ja als sogenannten Journalisten und als YouTuber kennt, David Hein, dann noch Marti Fischer, Robin Plaas, es sind bestimmt super bekannt. Ich kenne die überhaupt nicht, mir sagen nur Fabian Siegesmund und David Hein was. Und die wollen jetzt da quasi die deutsche Variante davon unter die Leute bringen. Es gibt eine erste Pilotfolge und die kann man so ganz grob umschreiben mit auf der Suche nach dem Witz. Ich fand's furchtbar. Ich finde jetzt ganz witzig, also witzig in Anführungsstrichen, was der Fabian Siegesmund dazu sagt, so als Pressemitteilung. Comedy, also ich zitiere, Comedy brauchte im deutschen Fernsehen bisher immer einen roten Faden. Entweder muss es immer um das gleiche Thema gehen oder die Protagonisten brauchen ein Verhältnis zueinander und es wird immer eine durchgängige Geschichte erzählt. Snipers hat nichts davon. Habe ich mir so durchgelesen und habe ich gedacht, Herr Siegesmund, haben Sie zu viel YouTube geguckt, gucken Sie kein Fernsehen? Das, was er da umschreibt, ist deutsche Comedy der letzten 30 Jahre. Ob das jetzt 40 Jahre, ob das jetzt die Comedy von Didi Hallervorden war, ob das SketchUp war, ob das die dreisten drei, so diese billig Sat.1 Pro7 RTL Comedy-Shows sind, genau das macht er und das verkauft er hier als den USP, als das Alleinstellungsmerkmal. Und da habe ich mir gedacht, ja, also wenn du das denkst, dass jetzt das Neue ist, dann ja gut, vielleicht kann das irgendwie so 15-jährigen Zuschauern das so verkaufen, aber nee, das, was er da macht, ist die tiefste, dunkelste deutsche Comedy. Und das Ganze hätte ich jetzt gesagt, okay, muss ja nicht sein. Also Sachen wie Ledekracher oder so, das gibt es ja auch gute Szenen, da funktioniert ja was, da sind talentierte Darsteller dabei, da sind gute Ideen, die Gags zünden nicht immer, aber ja, das finde ich halt alles nicht in der Pilotfolge.
Ich wollte gerade sagen, also ist ja eigentlich egal, was der für ein Selbstverständnis von dem Konzept hat. Und wenn er damit Warner Brothers überzeugt hat, herzlichen Glückwunsch, aber lustig muss es halt sein und wenn es das nicht ist, dann bringt halt das ganze Konzeptionelle auch nichts.
Ja. Also sie wollen halt provozieren, das finde ich im Prinzip gut. Das wollte der Siegesmund und der David Hein, wollten das ja schon mal vor, ich glaube inzwischen sind es ein paar Jahre her, mit Sieg Hein, wo sie zwei Nazis gespielt haben, die halt Videospiele spielen. Aber das war damals schon sehr peinlich, weil es war weder Satire, noch war es lustig. Es war voller Klischees, die überhaupt, also wo ich jetzt gefragt habe, ja, macht er jetzt Witze über die Nazis? Macht er Witze mit Nazis? So richtig den Nazis die Maske runtergerissen, was ja Satire machen sollte, also dem Objekt, das ist, wo sie Satire darauf anwenden, da die Masken runterzureißen, die bloßzustellen, das haben sie halt nicht gemacht. Das waren halt zwei nette Typen, die am Ende dann sogar noch entdeckt haben, dass sie sich geliebt haben und so. Also auch wieder dieses Klischee von den schwulen Nazis dann da reingebracht hat. Naja, also die sind jetzt auch wieder da und die wollen provozieren. Finde ich im Prinzip sehr gut, das Ganze. Aber diese Provokation, das ist halt, das bleibt halt dabei. Da wird es halt so Sachen angesprochen wie Massenvergewaltigung in Griechenland. Also ein Urlauber wird von Griechen massenvergewaltigt und das verarbeitet er in einem Lied.
Ja, und ja,
Oder
also,
ja, also.
die Pointe ist sogar, müssen wir anders erzählen. Man sieht die
Ja.
Situation
Ja,
in
gut,
einem Rest.
mir geht's jetzt erstmal um die Themen, aber
Ja, aber
das
also ich meine, ich glaube nicht, dass es in dem Sketch darum ging, dieses Thema möglichst provokant zu halten, sondern da war ja
Ja.
die Pointe war ja eher die Kopplung dieser unpassenden Themen beim Essen. Und da ging es ja nicht nur um diese Massenvergewaltigung, sondern vorher schon, dass also der Einstieg in den Sketch ist, man sieht Leute in einem
Ja.
Restaurant am Tisch und die essen dort, dann ist so ein Alleinunterhalter, was weiß ich nicht, habe ich persönlich in meiner Realität noch nie gesehen, dass es die überhaupt so gibt, in irgendwelchen deutschen Restaurants oder sonst wo. Und der sitzt halt da am Keyboard und singt und dann sein erster Song endet mit schwarzer Code, schwarzer Code. Und dann denkt man sich schon, was soll das denn jetzt? Völlig. Also, das ist weder lustig noch provokant, nur weil der halt jetzt was von Exkrementen singt. Und dann geht halt einer der Essensgäste zu ihm hin und versucht ihm so schonend wie möglich zu sagen, ja, es gibt da eine gewisse Diskrepanz zwischen wir essen hier und ihren Songtexten. Und das kapiert der Alleinunterhalter aber nicht. Und dann singt er halt über diese Vergewaltigung von irgendwelchen
Griechen.
Gangstern in Griechenland, als er im Urlaub dort war. Und das ist nicht provokant, das ist nicht lustig, das ist halt einfach nur, ja. Also da ist nichts, nee, witzig ist da, ich habe dieses Vorab-Ding, die ersten 6 Minuten, weil ich glaube, das Original, das soll ja 30 sein, ich weiß nicht, ob dann die anderen länger sind, aber diese ersten 6 Minuten, wo man so einen Einblick erhält, da habe ich nicht ein einziges Mal gelacht und das hat, also. Ich habe persönlich nichts gegen diese Einzelakteure. Ich habe mit denen auch vorher relativ wenig zu tun gehabt. Also den Sigismund habe ich bisher halt auch nur in dieser Aktion, die du beschrieben hast, mit dem Sieg Hein und mit dem David Hein. Und dann habe ich sie mal auf Rocket Beans ein, zwei Mal gesehen. Und ansonsten habe ich von denen wenig mitbekommen. Ich glaube, ich habe bei dem David Hein mal in seine aktuellen Sachen, habe ich mir mal ein Video angeschaut und fand es halt auch okay. Ist nicht für mich gemacht, interessiert mich nicht, nie wieder geguckt, aber ich störe mich nicht an diesen Personen, wollte ich damit sagen. Aber es ist halt einfach weder kreativ noch lustig. Und das verstehe ich halt nicht. Da wird so getan, als holt man sich die kreativsten YouTube-Komödianten. Und dann sind die aber alles andere als kreativ. Also es setzt ein mit so Sketches, so Einblendungen von so einer also wie so eine Dating-Plattform, wo man sich selber kurz in Videos vorstellen muss. Und also das ist nicht kreativ, das hat Bully Parade gemacht, das hat Lady Kracher gemacht, das wurde schon immer so gemacht. Ich weiß nicht, ob das Uri Carell vielleicht sogar schon gemacht hat. Und dann gibt es noch eine Stelle, wo ein Mann zum Arzt geht und sagt, sein Sohn wäre ein Frosch. Da ist das Kreativste halt, dass er dann einen echten Frosch aus der Jackentasche zieht.
Ja.
Und der zieht sich dann um und kommt als wirklicher Mensch wieder raus. Aber das ist auch da, das geht schon in diese Anti-Witze, die sind schon nicht lustig. Also.
Ja. Also das Problem, was die halt auch wieder haben, ist so typisch deutsch. Also Deutschland haben Sketche ohne Pointe eine lange Tradition. Oft ist es so, dass in Deutschland Sketche immer noch gespielt werden, gespielt werden, die gehen weiter, obwohl die Pointe, der Witz ist vorbei. Wenn du jetzt dieser mit dem Frosch, das ist ein ganz gutes Beispiel. Da sitzt halt der Mann, der sagt es zu dem Arzt: Ah, mein Sohn, der hat ein Problem, der hält sich für einen Frosch. Ja, haben Sie denn den Sohn da mal dabei, damit ich mir ansehen kann? Ja, habe ich dabei. Und dann stellt er den Frosch auf den Tisch. Punkt. Und dann wäre der Witz vorbei.
Genau.
Das Schluss, danach ist der Witz vorbei. Nein, der Witz geht noch weiter, weil er sagt: Ja, gut, okay, das können wir heilen, indem wir einen Strohhalm nehmen und ihn von hinten in den Arsch reinstecken und aufblasen. Ja?
Ja, wow.
Und das wird dann quasi angedeutet. Aber warum ist das jetzt drin? Also gut, vielleicht gibt es da irgendwie so einen intellektuellen Verweis darauf. Aber ich weiß nicht. Aber der Witz ist vorbei in dem Moment, als er den Frosch auf den Tisch stellt. Damit ist der Witz vorbei. Aber es geht weiter und weiter. Und am Ende ist es auch mit dieser Essensszene. Da hätte ich jetzt zum Beispiel, wenn der jetzt singt von schwarzem Kot, ja, das hätten wir jetzt zum Beispiel machen können, wenn er die Szene nachgestellt, die berühmte Szene aus 120 Tage von Sodom nachgestellt hätte. Sagt das dir was?
Ja,
Ja, also
ja.
wo das ja unmittelbar damit zusammenhängt, ja, das wär provokant gewesen und das Ganze. Aber nein, das ist nicht. Sie machen, sie tun so, als ob, ja, und sie sind. Sie haben schauspielerisch sind sie auf dem Niveau von einer, ich sag mal, von einer billigen RTL-Nachtcomedy.
Ja, also
Ja?
das ist mir auch aufgefallen, dass die Rollen, die sie da spielen, also ich finde das auch nicht besonders überzeugend, muss ich sagen. Also es sind einfach, es wirkt für mich einfach so, als hätten diese Leute sich halt einfach in Kostüme geschmissen und dann erzählen die so, aber die spielen nicht wirklich die Rollen so, wie man, damit die Witze vielleicht auch annähernd funktionieren. Also wenn ich da jemanden sitzen habe, der ein Zahnarzt sein soll, dann reicht's halt nicht, dass der einen Zahnarztkittel und diese Gummihandschuhe anhat. Und wenn der dann einfach nur kommt eine Frau zum Arztwitz quasi erzählt, während jemand anders auf diesem Zahnarztstuhl sitzt, dann ist es halt okay. Also
Das ist
klar, es klingt
unterste
es erst,
Schublade.
das
Da sind wir
klingt
bei
halt
Fips Asmussen, ja?
ja und auch nicht kreativ. Also Frauenwitze, nicht Frauenwitze. Frau zum Arztwitze oder Mensch zum Arztwitze zu erzählen, das stelle ich mir nicht unter kreativ vor. Und klar ist es provokant zu sagen, ja, da wo auf diesem Stuhl, wo Sie jetzt sitzen, da habe ich mal eine Frau gefingert. Das klingt erstmal total provokant, aber also da fehlt das, also um mehr als das zu sein, wie du schon gesagt hast, also irgendwie subversiv oder sonst irgendwas, das ist reine, also das ist ja nicht mal, das ist weder witzig, noch ist es irgendwie eine Satire auf irgendwas, noch ist es, hat es irgendwie wie Loriot oder so, der dann irgendwie das Biedermeier aufs Korn nimmt, sondern das ist einfach, das ist nicht mal, wie gesagt, das ist nicht mal lustig. Das ist ja, also, und keine Ahnung, ich verstehe auch nicht so ganz, was da jetzt der ausschlaggebende Punkt war, zu sagen, die sind jetzt völlig anders als andere und deswegen holen wir die uns jetzt dazu. Also, ich habe jetzt, wie gesagt, diese Leute, die ich aus dem Team mitbekommen habe, auch nie unter dem Aspekt Comedy. Also für mich waren das halt normale YouTuber, so Vlogger oder sonst irgendwas.
Ja.
Aber Comedy habe ich die halt auch nie abgespeichert. Und
Kennst
unter.
du die
Ja.
anderen, nur Frage, kennst du diesen Marty Fischer und den Robin Blase?
Den
Sind
Namen
die
Robin.
bekannt? Sind die irgendwie nur Altersgenerationenkonflikt bei mir, dass ich das
Ja, ich
irgendwie.
glaube, das könnte bei dir eher
Ja,
daran liegen. Also
okay.
die Na, ich hab kenn von denen jetzt auch nichts wirklich viel oder so mehr. Wie gesagt, von den anderen beiden habe ich halt mal was mitbekommen, weil sie bei den anderen Formaten oder woanders aufgetreten sind. Die anderen kenne ich nur vom Namen her. Interessant finde ich ja, also dieser 6 Minuten, den könnt ihr euch auf YouTube angucken. Wir verlinken den auch in den Shownotes. Da sind auch schon Kommentare drunter. Und interessant dabei ist, es gibt ein, zwei kritische Kommentare, die sagen, der Frosch hat die beste schauspielerische Leistung. Aber die meisten finden es tatsächlich witzig. Also jetzt stelle ich mir die Frage, ist es vielleicht wirklich eine Generationssache? Ist es einfach Humor, den wir nicht mehr verstehen? Oder ich sehe ja nicht, wie alt die Leute sind, die da drunter gepostet haben. Das kann ich natürlich nicht sehen. Aber also vielleicht ist es auch einfach nicht unser Humor. Vielleicht sind wir nicht die Zielgruppe.
Ja, also was ich so grundsätzlich, da kann man jetzt wieder lange auch wieder drüber diskutieren, inwieweit YouTube oder so YouTuber das Niveau senken. Ja? So ganz objektiv betrachtet ist es nicht gut. Punkt. Es gibt wirklich, es gibt provokante Witze, wo du manchmal, ja, da wo du schlucken musst. Ich denke da an Aristocrats. Sagt es dir was?
Jetzt so nicht.
Aristocrats ist ein. Das ist eine Legende. Aristocrats. Aristocrats ist glaube ich, geht zurück auf die 30er, was weiß ich, Jahre in Amerika. Und es geht darum, eine Familie stellt sich, hat ein Casting. Ja? Und dieses Casting, also es erzählt einer. Es ist nicht irgendwie so ein Sketch, wo jetzt eine Familie kommt und das erzählt und so. Ja, sondern es ist einer, der das erzählt. Und das, in dem Witz geht es nur, da gibt es keinen vorgefertigten Anfang und Ende. In dem Witz geht es einfach nur darum, möglichst viele Fäkalhumor, Fäkalien, Beleidigungen, Schimpfwörter unterzubringen. Das Ding ist in Amerika wirklich eine Legende. Jeder Komiker in Amerika, würde ich mal sagen, kennt das. Angeblich hat Chevy Chase Partys gemacht, wo es nur darum ging, diesen Witz zu erzählen, weil der ist bei jedem Komiker anders ein bisschen.
Okay.
Ja? Also das, du musst es wirklich, guck mal Aristocrats, vielleicht können wir da irgendwie einen guten Aristocrats, weil es gibt viele Varianten davon, einen guten Aristocrats
also ich kenne diese Legende von Chevy Chase, der da Partys veranstaltet hat, um irgendeinen Witz zu erzählen, aber ich wusste nicht, dass es dieser ist.
Ja, und der ist halt, der hat auch keine Pointe am Ende. Ja, richtige. Okay. Also außer, dass die Pointe, dass er am Ende sagt, we are the aristocrats, was so ein bisschen auf Aristocats von Disney zurückgeht. Ja,
ja das aber, kommt mir sofort in den Kopf.
Ja, ich denke aber immer, es geht wirklich nur darum, gerade so dieses spießige Amerika vor den Kopf zu stoßen. Ja? Und das spießige Deutschland hätte man auch vor den Kopf stoßen können. Ja, aber nicht darum, wenn du so alte Themen wie die Mittelklasse beim Essen, der Arztwitz und der Arzt, also sind ja zwei Arztwitze, ja, eigentlich da drin, ja. Da hätte man auch ein bisschen mehr aktueller sein können, ja. Also, ob das jetzt Flüchtlinge, ob das jetzt AfD, Rechte und so weiter ist, das findet sich ja da überhaupt nicht. Die Themen, die richtig brisant sind, die wehtun würden, ja, wenn sie, die sind da gar nicht drin. Vielleicht kommt das noch. Will ich den ja gar nicht absprechen. Aber von allem, was ich von dem Fabian Siegesmuth und dem David Hein gesehen habe, wo ich dazu sagen muss, der David Hein hat Ahnung von Film. Der hat einige Videos gemacht auf YouTube, wo er Filme analysiert. Der hat zum Beispiel eine wunderbare Analyse gemacht von der Schnitttechnik in zum Beispiel in Taken.
Ja, der hat ja sogar...
Wie schlecht die ist.
Ja, der hat ja sogar ein Buch jetzt rausgebracht, wo es um seine gesammelten Filmkritiken oder so ähnlich geht.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Ja,
also der hat ja an, aber für mich sieht es so aus, als wären das alles so Leute, die gerne mal so ein bisschen Comedy machen würden, aber denen keiner gesagt hat, dass sie das Talent nicht dafür haben. Ja? Also vielleicht ändert sich das. Ich glaube halt bei dem Fabian Siegesmuth, meinetwegen, der soll seine Battlefield-Videos machen, ja? Und seine Let's Plays dazu soll er machen. Ich glaube, da ist er besser aufgehoben als so ein Möchtegern-Humor.
Also, wie gesagt, wir haben beide jetzt diese erste Episode oder was es auch immer sein soll. Es ist die Pilot-Episode. Aber wenn die Pilot-Episode einfach keinen einzigen lustigen Gag hat für mich, dann tut mir leid, dann erwarte ich auch nicht, dass es in den anderen Folgen besser wird, weil ich warte doch nicht mit den besten Gags bis zum letzten. Also, damit ich die Leute einfange, gerade in der heutigen Generation auf YouTube, muss ich doch in der ersten Folge schon mindestens zwei Brüller drin haben. Zwei, die zum Meme werden, die Klassiker werden, die auf den sozialen Medien geteilt wird. Das sehe ich hier nicht. Ich weiß nicht. Ich habe auch nichts gegen provokanten Humor. Ich mag auch Leute wie Jimmy Carr und es gibt Comedians, die zum Beispiel auf Netflix laufen und so, die finde ich gut. Ne? Aber es geht nicht darum, dass ich provokanten Humor an sich nicht mag. Und es muss bei mir auch nicht immer das intellektuelle Kabarett sein. Aber wenn ich halt nicht lache, dann lache ich halt nicht. Da kann ich jetzt auch nichts anderes mehr. Also wir beide, da habe ich so jetzt den Eindruck, finden es nicht lustig. Bin mal gespannt.
Und wir sind schon zwei unterschiedliche Generationen fast.
Ja, ja. Doch sind wir. Ja.
Also du bist 30, ich bin Ende 40. Also das ist schon so ein bisschen ein Spektrum. Aber
deswegen sage ich, vielleicht ist es für die noch Jüngeren. Aber ich kann es mir irgendwie nicht so ganz vorstellen. Aber ich bin gespannt, wie es läuft einfach. Wir werden das beide wahrscheinlich so auch
weiterverfolgen.
Ja. Und mal gucken, ob die anderen Episoden da vielleicht besser sind oder nicht.
Ja. Aber Lara, dich hat auch noch was beschäftigt.
Ja, ich wollte gerade sagen, Thema YouTube. YouTube ist ein gutes Stichwort. YouTube und Livestreaming, damit verbunden, aber auch Twitch. Gab es einen kleinen Aufschrei schon, sage ich mal.
Habe ich mitbekommen, ja.
Und zwar gibt es ja dieses Kollektiv Pete's Meet. Das dürfte den meisten ein Begriff sein, denn die haben auf YouTube über 2 Millionen Abonnenten. Also schon echt ganz weit oben.
Mhm.
Und die sind auch auf Twitch unterwegs. Und die haben Post bekommen von ihrer Landesmedienanstalt. Und in dieser Post stand, war die Aufforderung drin, dass sie sich um eine Rundfunklizenz bemühen müssen, oder sie werden oder aufhören zu produzieren, also abschalten, sonst gibt's Bußgeld. Denn die Landesmedienanstalt sagt, dass die, ich glaube ZSK heißt das, ne? Dieses Komitee, die das überwacht so ein bisschen.
Ja, so ungefähr.
die halt guckt, ob's ob die Angebote unter diese Rundfunkangebote laufen. Die hat gesagt, okay, Pizmeet bietet genau das an. Ihr macht Rundfunk. Rundfunk ist halt mittlerweile auch Internet. Deswegen müssen wir ja auch alle diese Rundfunkabgabe bezahlen, wenn wir keinen Fernseher und kein Radio haben.
Ja.
Und da, das ist natürlich schon jetzt so ein bisschen ein Ding, ne? Also das könnte ein Präzedenzfall geben. Es sind die ersten YouTuber, der erste Kanal, der das bekommt. Ich bin verwundert, dass es Pizmeet ist und nicht sowas wie Gronkh zum Beispiel. Aber Gronkh ist wahrscheinlich zu sehr auf Videospiele konzentriert und Pizmeet ist ja doch noch ein bisschen mehr, soweit ich das sehe.
Es geht halt gerade darum, dass es so permanent 24 Stunden am Stück läuft.
Ja.
Macht das Gronkh auch? 24 Stunden am Stück? Nee, gell?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der macht nur Let's Plays, die vorher produziert sind. Ich glaube, der macht nichts live. Aber er hat auch eine Redaktion.
Ja, aber das ist der Knackpunkt. Wenn du on demand irgendwas machst, also was du dir was vorproduziert ist und was du abrufen kannst, wann du willst, ja, dann ist es nicht Rundfunklizenzpflichtig.
Genau, also ich habe mir
wenn
mal
es
die...
Aber, ja, wenn es aber, ja klar, wenn es aber wie Twitch, also so 24 Stunden am Stück läuft und eine gewisse Zuschauerzahl hat und, da kommen noch ein paar andere Kriterien dazu, dann geht halt die Diskussion los.
Genau, und ich habe hier mal diese 5 Punkte, die sind in einer Checkliste von den Medienanstalten, damit auch alle, ich wusste das vorher ja auch nicht, das mal so ein bisschen mitbringt. Erstmal grundsätzlich gilt, jedes Angebot wird einzeln geprüft. Es gibt da jetzt keinen Raster, sondern die schauen sich jedes einzeln an, so wie bei der USK und FSK auch, sage ich mal. Und das erste Punkt ist tatsächlich, wird das Angebot live oder zu bestimmten Zeitpunkten linear verbreitet, nennt sie. Linear Verbreitung bedeutet, dass es von einer Seite ausgeht, die das Angebot bereitstellen und du hast keinen Einfluss darauf, wann und wie es läuft. Das heißt, wenn der Zuschauer nicht starten oder Startpunkt oder Endpunkt beeinflussen kann, wie es bei einem Livestream eben ist, sei jetzt auf Twitch oder YouTube, gibt es ja bei YouTube mittlerweile auch, die Rocket Beans zum Beispiel, sind ja jetzt mittlerweile auf YouTube mit ihrem Sender, dann ist es schon mal rundfunkmäßig sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Da steht aber auch, als Faustregel gilt, Angebote auf Abruf on Demand sind Telemedien und dürfen keiner Rundfunkzulassung. Deswegen sind wahrscheinlich viele YouTube-Sachen schon raus oder zumindest in der Grauzone. Die Rocket Beans übrigens haben sich zum Sendestart direkt eine Rundfunklizenz geholt. Nur mal so viel dazu. Da waren sie auch noch auf Twitch damals. Und das ist dann auch egal, ob in diesem 24/7 Betrieb Wiederholungen kommen oder originärer Content. Solange immer was gesendet wird, ist es dann. Das zweite ist, mindestens 500 potenzielle Nutzer gleichzeitig.
Also gut, die wird er wahrscheinlich kriegen.
Also das ist bei Pizmeet mit über 2 Millionen Abonnenten auf YouTube. Ich habe jetzt gerade die Twitch-Zahlen nicht, Abonnentenzahlen nicht vor Augen, aber die wird auch nicht viel geringer sein. Ist schon mal bei Pizmeet erfüllt, aber das ist bei vielen, also mittlerweile erfüllt. Ich glaube, das ist jetzt da drüber hinwegzukommen, über die 500, das ist, glaube ich, nicht so schwierig. Dann als drittes ist das Angebot journalistisch redaktionell gestaltet. Das ist echt schwierig, weil ich glaube, das ist auch so eine Grauzone. Natürlich haben Pizmeet sind, glaube ich, 5 Typen. Gronkh hat mittlerweile, glaube ich, auch eine Handvoll Leute mindestens und andere haben wahrscheinlich auch mehr als 2 Leute, die das vorher planen, was, also redaktionell bedeutet ja, dass nicht nur mehrere Leute dort arbeiten, sondern dass es auch irgendwie Sendungskonzepte gibt.
Ne? Ja, ja. Es ist ja, man kann ja jetzt schon drüber diskutieren, wenn die spielen, ja, ob das eine, auch irgendwo redaktionell gestaltet ist. Warum wählt er diese Szene aus? Ja? Mhm. Warum wird das hier, also da kann man drüber diskutieren, ob das dieses Kriterium redaktionell bearbeitet oder so erfüllt, ist das Diskussion, ja.
Als Gegenbeispiel wird hier zum Beispiel gesagt, unkommentierte Livecam-Übertragungen sind keine redaktionelle Gestaltung. Also das Kommentieren wie bei einem Fußballspiel ist schon, geht schon in die Richtung.
Aber ja, also man muss halt so sehen, wenn du eine Livecam hast und irgendwas Reales abbildest, ein Fußballspiel, hältst einfach nur eine Kamera drauf auf ein Fußballspiel. Du weißt nicht, was in dem Fußballspiel passieren wird. Mhm. Ja, dieses Spiel ist vollkommen losgelöst, also wenn man davon ausgeht, dass da keine Schiebung ist, ja. Dieses Spiel ist vollkommen von dem Redaktionellen abgekoppelt. Da hast du als Redakteur keinen Einfluss drauf.
Ja, ja? Okay.
Wenn ich aber jetzt ein Spiel spiele, und egal, ob ich das, dann weiß ich schon, was ich da mache. Ja, ich habe mich darüber informiert vorher. Ich weiß ungefähr, was mir entgegenkommt. Ich weiß, wenn ich irgendwie Minecraft spiele, dann kannst du mir nicht sagen, ich habe da irgendwas mal ausgewählt, sondern ich gehe dahin mit einem gewissen Ziel, irgendwas zu erreichen. Mhm. Ja? Und da fängt man, ist das redaktionell schon irgendwas? Erfüllt das schon diese Grundvoraussetzungen.
Also gerade bei so Let's Plays, die ein komplettes Spiel machen, der Begriff knallhart durchgenommen und so, also dass man sagt, man spielt ein Spiel von vorne bis hinten und teilt das in gewisse kleinere Videos oder Livestreams und sagt, jeden Dienstag spiele ich The Last of Us um eine Stunde weiter. Das ist schon redaktionell.
Ja.
Der nächste Punkt ist auch ein bisschen geht auch in die Richtung, nämlich wie umfangreich und ausdifferenziert ist das Angebot? Wird es einmalig oder regelmäßig beziehungsweise dauerhaft? Regelmäßig beziehungsweise dauerhaft. Und da sind wir jetzt schon wieder bei einem Knackpunkt. Twitch ist dauerhaft, aber regelmäßig wäre YouTube auch schon. Hier steht, je geplanter, umfangreicher und ausdifferenzierter in verschiedenen Sendungen und Bestandteilen, und je regelmäßiger es ein Angebot gibt, umso eher handelt es sich um eine erlaubnispflichtige Rundfunk. Ja,
wo man bei YouTube wieder sagen muss, das ist on demand.
Ja, aber wenn du kannst bei YouTube auch live sein. Ich will halt.
Also, ja, aber das in dem Fall ist es ja, die Regel, soweit ich weiß, ist bei YouTube, dass du dir die Videos raussuchen kannst und dass es nicht unbedingt.
Ja. Also ich will nur sagen, Twitch ist nicht die einzige Plattform, wo das passiert. Ne? Also
ja.
Hitbox zum Beispiel ist, glaube ich, auch noch so ein Streaming.
Ja, das ist ja das, was du am Anfang gesagt hast. Ob das ein Präzedenzfall auslöst. Ja. Ich glaube halt, was so ein bisschen dahinter steckt, ist ja relativ offen. Man versucht mit diesem Internet, das zwar immer wieder so durch Nivellierung von dem Rundfunkstaatsvertrag da immer wieder da ein Passus rein, dass man da versucht, up to date zu sein, ja, und auch einen Zugriff darauf zu bekommen. Ja, weil momentan ist es ja so, über Fernsehen kommt man relativ, da weiß man ungefähr, das kann man steuern, das kann man kontrollieren zum gewissen Maß, das kann man beobachten, das kann man bewerten, auch jugendschutzrechtlich und so weiter. Aber bei so Sachen wie Twitch, wo einer einfach drauf los sendet, das ist ja so Chaos pur, ich sag mal, für so Landesmedienanstalten, ja. Man weiß ja nicht, was passiert da jetzt genau und das Ganze. Und man versucht, glaube ich, du machst jetzt da eine Rundfunklizenz, dadurch musst du ja auch gewisse Sachen erfüllen, also Jugendschutzbeauftragte und sowas, ja. Das muss ja alles da drin sein, ja. Und
auch Angebot mit jugendfrei, ne? Genau. Also du darfst halt dann erst ab 22 Uhr FSK 18 und so weiter Inhalte verbreiten.
Und da versucht man da halt einen Zugriff zu finden und das zu kontrollieren. Und die Frage, die natürlich ist, kann man das überhaupt kontrollieren? Es ist ja auch so, wenn wir in Deutschland das machen, Okay, schön, aber ich sag mal so, es gibt internationale YouTuber, ja, die lachen dann darüber, die juckt das ja nicht, ja.
Ja.
Das betrifft ja nur dann die deutschen YouTuber, die dadurch ähnlich wie eine PKW-Maut oder irgend sowas, ja. Aber das betrifft ja nur die Deutschen und die werden dadurch geschädigt. Und ob das einen Sinn macht, ja, das zu sagen, ich finde es einerseits, finde es schon, also ich finde es nicht schlecht, dass man versucht, da irgendwie, Kontrolle ist jetzt zu viel gesagt, aber das zu beobachten genauer, dass man
Ja.
auch Handlungsmöglichkeiten hat, weil wenn man jetzt da auf Sachen, gut, das trifft vielleicht jetzt da nicht direkt dazu, aber man muss halt vielleicht das ganze Bild sehen, auf Hate Speech, auf Hass im Internet,
Ja. Ja.
Hasskommentare und so weiter. Entschuldigung. Das gehört ja da alles zusammen und das wäre jetzt so das Eingangstor, sage ich mal, wenn es gelingen würde, Twitch für so, also nicht Twitch, aber solche Livestreamer für sowas auch verantwortlich zu machen, dann kann man das schnell ausbreiten und dann sind wir, fängt es da an, dann geht es da weiter und so weiter.
Ja, also mir ist es jetzt auch ganz wichtig, nochmal zu betonen, ich glaube nicht, dass es irgendjemandem darum geht, Livestreamer irgendwie zu kontrollieren. Gerüchteweise, ich weiß nicht, ob das stimmt, hat dieses Komitee, das hinter den Landesmedienanstalt steht, dieses Verfahren jetzt eingeleitet hat, oder Verfahren ist ja schon wieder, also diese Anhänge, dass die von irgendwem dazu gedrängt wurden, innerhalb der Landesmedien, also dass es irgendeinen Fernseh- oder Radiosender gab, das würde natürlich in dieses alte Medien gegen neue Medien und Internet gegen Offline so anheizen. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, ist nicht klar. Mir ist es wichtig, dass an der Sache eigentlich was ganz Überfälliges endlich passiert. Dass nämlich das Rundfunkgesetz endlich mal überarbeitet wird. Das ist aus den 70ern, glaube ich. Das ist einfach uralt. Das muss angepasst werden auf die
Es wird ja
Internet.
immer wieder angepasst, aber es muss von Grund
Ja,
auf.
von Grund auf muss es mal überarbeitet werden. Nicht nur kleine Passagen und sowas. Also da sind wir ja auch bei dem ganzen Problem der Urheberrechtsdebatte, die ja auch damit zusammenhängt, was das Internet, Verbreiten von kreativen Sachen im Internet angeht. Ne? Da hadern die ja mit GEMA und Nicht-GEMA und was auch immer, auch schon seit Jahren. Und es zeigt eigentlich nur, dass unsere Gesetzeslage veraltet ist. Natürlich müssen sich die Anstalten jetzt an das Status Quo-Gesetz halten und das natürlich anwenden. Aber ich finde halt auch, das haben wir ja auch gerade schon gesehen, es gibt da vieles, wo man drüber diskutieren kann, wo man nicht genau sagen kann, ist es jetzt das oder eben nicht. Und wenn dann bei den Entscheidungen die Leute drin sitzen, die aber eben vielleicht aufgrund ihrer Generation oder ihres eigenen Konsums eher nicht zu der Generation gehört, die regelmäßig YouTube-Streams oder Twitch-Livestreams verfolgt, dann stelle ich mir halt schon die Frage, wie objektiv können die da entscheiden und wie gut sind die dafür auch dann geeignet dafür. Und ich bin gespannt. Die Entscheidung steht ja noch an, weil Peetzmeet hat jetzt Frist bis 30. April, die Lizenz zu beantragen. Laut eigener Aussage haben sie sich jetzt juristische Hilfe besorgt, um dieses Gesetz durchzuprüfen. Außerdem weiß ich, dass dieser namensgebende Peetzmeet, der jetzt schon auf mindestens zwei Politikveranstaltungen war, um für seine Sache Aufmerksamkeit und in dem gewissen Sinne auch Lobbyarbeit zu betreiben. Also der war, glaube ich, bei Peter Tauber von der CDU und bei irgendjemandem von der SPD, Generalsekretärin oder so, um mit denen darüber zu sprechen. Also da tut sich jetzt auch noch einiges und mal sehen, weil das wird auf jeden Fall, wenn die sagen, also egal wie das ausgeht, wird das weite Kreise ziehen, glaube ich, weil die sind nicht die einzigen.
Ja, ist halt die Frage, ob es jetzt für Deutschland oder ob es international ist. Also ich muss halt dazu sagen, die grundsätzliche Idee, ja, dass man auch den ganzen Livestreamern, da wo ich ja das Gefühl habe, da kann irgendwer kann das mal machen, ja, und das ist irgendwo auch meinungsbildend und so weiter, weil es beeinflusst unsere Sehgewohnheiten, es beeinflusst unsere Art und Weise, wie wir irgendwie Medien und
Ja.
das Ganze drumherum wahrnehmen. Wenn man denen auch mal so ein bisschen so auf die Füße tritt und sagt, gut, ihr macht was Tolles, ja. Ihr nutzt diese neue in Anführungsstrichen, ist ja nicht mehr neu, die Technik, Internet und Stream und so weiter, ja. Aber ihr müsst auch ein bisschen mehr Verantwortung zeigen für das, was ihr macht, ja. Für eure Zielgruppe und so weiter. Das finde ich nicht schlecht, ob man das unbedingt über einen Rundfunkstaatsvertrag machen muss oder ob es da andere Möglichkeiten gibt, die jetzt nicht so radikal, wobei ich nicht weiß, ist das radikal? Ich weiß nicht, ob einem Speedsmeet das wirklich, das ist ein Verwaltungsaufwand und das Ganze drumherum. Ja?
Das ist halt das sehr regulatorisch, der Ansatz. Ja, also
das wird für die ein bisschen auf... Also ob es da irgendwie andere Wege gibt, ein bisschen für mehr Verantwortung im Internet zu sorgen. Was ich glaube, das ist so das, ich sag mal, der Hauptgrund, der dahinter steckt. Ja?
Na, hoffentlich.
Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, ich hoffe nicht, dass es die ARD ist, die irgendwie die Messer wetzt und Lobbyarbeit betreibt gegen.
Ja, aber gerade bei den klassischen Medien bin ich da nämlich schon so ein bisschen, ich werde jetzt keine Verschwörungstheorien, erinnern, dass sogar die Tagesschau von Zeitungen irgendwie angekackt wurde, weil sie auf ihrer Seite Textnachrichten aufbereitet und dann von Tageszeitungen Nachrichtenagenturen angekackt wurde, dass das ja eine Konkurrenz wäre zu den Printmedien. Ja.
Nee, das kann natürlich so ein Hahnenkampf sein. Ja? Und so ein paar Intrigen, Verschwörungen, kann natürlich alles sein. Aber ich hoffe mal, es geht nur um mehr Verantwortung zu zeigen.
Ja. Und Verantwortung ist auch definitiv der Ansatz, den ich auch unterstützen will, aber das kriegt man nicht über Streaming, denn da finde ich meiner Meinung nach, sind die On-Demand-Videoproduzenten auf YouTube, die sogenannten YouTuber, ja viel, viel, viel Reichweiten, also viel relevanter. Also, wenn ich mir angucke, was so Leute wie Liv Lloyd und Bibi's Beauty Palace haben an Followerschaft und an ja, auch wirklich Einfluss, ne, dann wie wird das ein Rundfunkstaatsvertrag, wird das nicht beeinflussen. Mhm. Aber ich finde das, ich sage nicht gefährlich, aber ich finde, es ist durchaus mal betrachtenswert, weil wer sagt mir denn, dass jemand wie Bibi und Liv Lloyd nicht doch auch irgendwann mal Dinge verbreiten, die vielleicht nicht so cool sind? Mal jetzt nur vorsichtig, ich möchte niemandem unterstellen, dass sie das tun. Ich sag nur, wenn jemand eine Reichweite von mehreren Millionen ZuschauerInnen hat, dann ist es doch naiv zu glauben, dass diese Reichweite nicht auch genutzt wird, in irgendeiner Art und Weise. Vor ein paar Jahren gab es da die große Transparenzdebatte in Sachen wirtschaftliche Einflussnahme, ne? Dass Leute Werbung betrieben haben, ne? Mittlerweile ist es aber, finde ich, es eher so, dass es auch ganz schwierig ist auf allgemeine gesellschaftliche und politische Themen, denn wenn ich mir die Wahlen anschaue, die jetzt vielleicht dieses Jahr anstehen, und nur mal gesetzt den Fall, Liv Lloyd ist jetzt, ne, der hat ja auch Frau Merkel interviewt, findet die gut, ne? Das fand ich ja auch schon damals sehr, 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 sehr fragwürdig, warum er nur die Kanzlerin interviewt hat. Und niemand anders dann. Also das fand ich schon schwierig. Und wenn der jetzt in so einem Video, in so einem Vlog einfach mal über ein Thema redet und dann muss er gar nicht die Partei CSU oder CDU erwähnen, sondern einfach nur Inhalte, die vertreten, auch vertreten. Dann hat das doch Einfluss auf Millionen junge Menschen, die dann das vielleicht wiedererkennen und sagen, hey, das hat der Liv Lloyd ja auch gesagt, dann wähle ich doch mal die. Ich finde es naiv zu glauben, dass das so unwahrscheinlich ist.
Ja, ich glaube, keiner ist so richtig naiv. Ich glaube, es wird noch ein bisschen unterschätzt, weil es halt nicht vom Rundfunkstaatsvertrag, weil wir Deutsche wollen ja alles immer ganz schön geordnet haben, damit wir es kategorisieren, damit wir es überhaupt Deutung erlangen.
Ja, was ich auch furchtbar finde.
Es muss die Regeln haben und dann, wenn es Regeln hat, dann muss man da schon mal gucken und so weiter. Ja. Das ist natürlich jetzt auch, wenn dieser Rundfunkstaatsvertrag irgendwann neu geschrieben werden sollte. Wobei man natürlich auch sagen muss, momentan gibt es auf der Welt auch noch größere Probleme als eine Rundfunklizenz für Pete Smeat oder so.
Ja, gut, das ist ja kein Argument.
Gibt's immer, ja. Aber dann kann halt das grundsätzlich sich das verändern. Ich meine, wir haben ja schon immer diese Debatte, dieses Internet, ob das jetzt Urheberrecht und das Ganze ist. Wie du gesagt hast, die Werbung, die Werbekraft, diese Einflussnahme. Also ich habe auch immer gesagt, wer es schaffen würde, diese ganzen populären YouTuber, ob das jetzt LeFloid ist, dem ich ja noch so eine gewisse politische Mündigkeit. Ja, und ich sage jetzt nicht, weil er jetzt, ich will keine CDU, ja, aber das bringt aber eine Bibi, ja, die dann irgendwie vielleicht unbedarft irgendwie sagt, naja, also so, da war halt so ein blöder Flüchtling, ja, ganz unbedarft, die ist, wie alt ist die? Die ist ja noch blutjung, ja, und was man halt so in dem Alter vielleicht macht, ja, dann hat das gleich riesen Auswirkungen. Ja? Bei so Teenie-Stars, die, ich sag mal, Popstars oder so, da gibt es immer noch ein Management drumherum, dass die abriegeln, die dürfen das sagen, die reden mit der Zeitung da und so weiter, ja. Aber da wird halt aus allen Rohren, sag ich mal, geschossen und das kann halt böse nach hinten losgehen.
Das
Und
ist ja genau
ja.
der Reiz für die jungen Leute, dass da eben, dass die vermeintlich oder auch nicht, je nachdem, ihre eigene Meinung sagen. Und also ich meine, bei LeFloid war ja auch eine Weile bei Mediakraft und die haben wahrscheinlich auch so ein bisschen, deswegen ist er ja da weg wahrscheinlich. Nicht nur wegen finanziellen, sondern vielleicht auch wegen inhaltlichen Entscheidungen oder so, keine Ahnung. Aber man weiß doch auch trotzdem nicht, ob da nicht im Hintergrund irgendwelche Leute versuchen, Einfluss zu nehmen auf YouTuber. Also wir wissen doch, wie Politik funktioniert, ne? Dies funktioniert übers Lobbyismus, über den Lobbyismus. Das glaubt doch kein Mensch, dass jemand, der ein Gespür für Lobbyismus hat, ein Frank Underwood, würde doch die YouTuber nicht unterschätzen. Machen wir uns doch nichts vor.
Nee.
Also ich will ja auch nur sagen, ich will jetzt auch nicht irgendwie Panik verbreiten. Ich will nur sagen, im aktuellen politischen Klima und mit den vielen Kräften, die wir haben, jetzt auch mit einem Wiedererstarken des rechtsextremen und rechtspopulistischen Gedankenguts in Europa und der Welt, ist es vielleicht durchaus nicht ganz irrelevant. Klar, es gibt auch mittlerweile Studien, habe ich letztens wieder auf einer Veranstaltung zwei gesehen oder gehört, die attestieren, ja, Facebook zum Beispiel ist gar nicht so relevant in der politischen Meinungsbildung.
Ja, dann haben die amerikanische Wahl nicht.
Ja, das war eben auch durchaus, also ich will jetzt nicht zu viel auf diese Veranstaltung angehen, das war nämlich auch eine von den Medienanstalten, lustigerweise. Und da hatten die halt zwei unterschiedlichen Studien, wissenschaftliche Studien und dann noch einen Gastspeaker und der war im Kampagnenteam von Obama in seinem zweiten Wahlgang. Und der hat auch gesagt, also gezielte Desinformation, auch online und so weiter, ist gang und gäbe gewesen damals. Natürlich kann man jetzt einen amerikanischen Wahlkampf nicht eins zu eins übertragen, aber die Wirkmechanismen, die Einflussnahme hat, die gibt es auch bei uns. Also die Facebook-Diskussionen über Flüchtlinge, die sind doch da. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass die keinen Einfluss haben. Nur wenn die dann bei wissenschaftlichen Studien wird ja gefragt, ne? Wie werden diese Daten erhoben? Da wird gefragt, glauben Sie, dass Facebook-Diskussionen Einfluss auf Ihre politische Meinung haben? Na, ich zum Beispiel würde nie sagen, ja. Und ich glaube, das machen die wenigsten würden von sich reflektiv behaupten, ja klar, benutze ich auch Facebook für meine politischen. Aber es passiert doch trotzdem. Und deswegen ist es auch bei YouTube, wenn ich jetzt eine Befragung unter YouTubern, Livestream-Guckern und so weiter machen würde und fragen würde, wie sehr beeinflusst euch dein täglicher Livestream- und YouTube-Konsum deine politische Meinungsbildung, dann würden die meisten doch auch eher sagen, wenig bis gar nicht. Aber es passiert definitiv nicht wenig bis gar nicht, sondern schon teils, teils bis sehr. Deswegen, also ich finde, man sollte das nicht unterschätzen und ich finde, das ist noch ein Thema, was auch im Mediendiskurs viel zu wenig geführt wird. Also viel wird halt über Medienkompetenz diskutiert an Schulen und so weiter, aber mir fehlt auch die große gesellschaftliche Debatte in Talkshows und so weiter, wo einfach mal darüber gesprochen wird, mit YouTubern, mit Livestreamern, mit PolitikerInnen, mit allen beteiligten Akteuren. Oder was meinst du, bausche ich das jetzt zu sehr auf?
Nee. Ich sag nur, wir sind gerade von Pete Smith der Zukunft unserer Gesellschaft gekommen.
Ja, aber ich meine, das hängt schon. Es ist ja.
Nee, es hängt alles mit zusammen. Ich hab's ja mit reingebracht, ja. Also, das ist dieser Versuch, um nochmal da zurückzukommen auf diese ganze Pete Smith Rundfunklizenz. Das ist so der Anfang, die Idee, die, wenn man jetzt mal diese ganzen Verschwörungstheorien weglässt, die Idee, da ein bisschen mehr aufeinander zuzugehen, ein bisschen mehr Wissen zu schaffen, ein bisschen mehr, das ist ja gut und schön, ja. Wie man es macht, da gibt es halt 100 verschiedene Wege oder 1000. Ja.
Sicherlich erreichen wir nichts über Verbote. Ich bin immer gegen Verbote aus Prinzip von Verboten. Also Verbote sind da sinnvoll, wo es keine andere Lösung mehr gibt. Also ne, Verbot der Todesstrafe ist für mich, da gibt es keine, für mich persönlich jetzt, ganz persönlich, gibt es keine andere Alternative als den Verbot der Todesstrafe. Da machen Verbote dann schon durchaus Sinn. Aber Angebote wie PeepSmeet zu verbieten, wenn sie keine Rundflugslizenz haben, da muss man...
Das wird's ein bisschen lächerlich.
Das ist dann schon wirklich übertrieben, finde ich. Was PeepSmeet und andere Streamer ganz häufig machen, sind ja Videospiele spielen. Und wir...
Super! Oh, das ist eine Wahnsinnsüberleitung. Also, toi, toi, toi. Ich würde jetzt hier auf den Tisch schauen, wenn das jetzt so einen Krach machen würde. Ja.
Weil wir sind ja auch Leute, wir beide spielen ja auch Videospiele und du hast jetzt auch gerade jüngst wieder was gespielt. Das ist jetzt auch nochmal ein schönes Abschlussthema, um das vielleicht ein bisschen aufzulockern.
Now for something completely different.
Genau. Was hast du denn gespielt?
Ja, also ich habe natürlich einen Haufen gespielt. Ich muss aus diversen Gründen Conan Exiles spielen, aber für uns habe ich mir Vikings angeguckt. Vikings, Wolves of Midgard von Calypso, deutscher Publisher, entwickelt von einem slowakischen Team, Games Farm, die das bisschen so Zweite Weltkriegs Flugsimulationen und so weiter. So.
Okay, aber denen habe ich noch nie was gehört. Und slowakisch?
Nee, die sind auch, das ist auch nichts Großes. Das ist halt so ein bisschen das Beuteschema von Calypso. So relativ günstige Studios aus dem Ostblock zu
jetzt auch.
Nein, das ist jetzt... aber Calypso ist schon dafür bekannt, dass sie eher so nicht mit den AAA-Studios zusammenarbeiten.
Die unterstützen... Die unterstützen
ist ja auch
klein. Das ist ja gut so, dass die kleinen.
Ja, da wollte ich ja gerade zukommen. Ich wollte mich doch gerade rehabilitieren. Nein, die suchen halt schon so ein bisschen kleinere, die kostengünstig das machen. Calypso ist ja auch eher so ein Publisher, der, ich glaube, AAA, ich weiß nicht, ob man Tropico als AAA bezeichnen kann. Auf jeden Fall ist so mit der bekannteste Titel von Calypso. Es ist ein Diablo-Klon. Also ein ziemlich deutlicher Diablo-Klon spielt in der nordischen Mythologie. Du bist quasi der Häuptling eines Wikinger-Stammes und du erlebst dann Abenteuer und musst von dem einen Ort zum nächsten, musst gegen den Stamm kämpfen, musst gegen die Monster kämpfen. Warum und wieso da jetzt eine... Hexe auftritt, warum da dieses Monster kommt, habe ich nicht genau kapiert. Die Story hat mich vollkommen kalt gelassen. Also man kann es auch nicht vergleichen jetzt mit Blizzard, wo so richtig aufwendige Cutscenes drin sind, so Cinematics und sowas. Das ist da überhaupt nicht drin. Man merkt dem Spiel überall an, dass es... mit geringerem Budget, mit weniger Entwicklungszeit ausgekommen ist. Und ich würde es vielleicht so, wenn ich einen Satz beschreiben würde, würde ich sagen, bitte hier, bis hierhin und nicht weiter. Okay. Weil bei dem Spiel, er hat super Ansätze. Fangen wir mal mit den guten Sachen an.
Ja.
Es hat natürlich diesen Diablo-Charme. Ja, also dieses Klicken und da dieses, man sagt ja immer, süchtig machend, ich benutze das Wort nicht so gern, es ist halt eine blöde Beschreibung für das Ganze, aber du kannst da sehr, das bist schnell in so einem Flow drin, wo du mit deinem Wikinger da durch die Lande stolzierst und das Ganze und die Gegner platt machst. Du hast Sonderfähigkeiten, die du nach und nach freischalten kannst. Du hast relativ komplexen, wie sagt man das, Skilltree, den du da hast, wo du verschiedene Götter, sag ich mal, hast, die dir Fähigkeiten geben, ob das jetzt ein Kampf ist mit einem, also einhändig, beidhändig oder mit zweihändig ist halt in dem Fall, dass du in jeder Hand ein Schwert hast quasi, oder ob du mit Bogen und so weiter schießt. Das kann man da relativ, da kannst du ein bisschen dran austoben und das machen. Die Kämpfe laufen so ab, eigentlich, wie du es von jedem Diablo kennst. Du kämpfst, die Monster tauchen auf, dann einfach draufklicken. In dem Fall, Moment, beziehungsweise ist es so, du hast ein Gamepad. Ja? Also du kannst natürlich auch mit der Maus spielen, aber mit dem Gamepad macht es mindestens genauso viel Spaß wie zum Beispiel bei Diablo 3 für die Konsole. Diablo 3 für die Konsole, wer es mal gespielt hat, das ist ein ganz anderes Spiel als für einen PC. Beim PC hat das irgendwie was, hat Diablo 3 so ein bisschen was von Cookie-Clicker. Ja? Wenn du da einen gewissen, also gerade wenn du, das Besondere bei Diablo 3, du kannst es ja immer wieder spielen. Ja. Es gibt ja die Seasons und das Ganze.
Ich wollte gerade sagen, also das Spiel Diablo fängt ja eigentlich erst an, wenn du es schon viermal durchgespielt hast.
Genau. Und wenn du dann der Schwierigkeitsgrad schwieriger wird, aber dann, wenn du dann schon weißt, genau wo du hin musst, wie du laufen musst, dann kriegt das halt alles so eine Dynamik, so wo es einfach nur um das Klicken, natürlich, wenn du ein bestimmtes Set haben willst, ja, und dich da auf die Suche machst, dann musst du dich da auch reinfuchsen und dann geht es auch darum, welches Set oder welchen Skill oder was benutzt du, um dieses Monster zu besiegen und so weiter. Aber wie gesagt, Vikings ist alles nur mal kleiner. Es gibt keine Seasons. Es gibt ein Multiplayer, wo du halt im Koop mit einem losziehen kannst und so weiter. Aber wesentlich ist schon Einzelspieler. Jedenfalls finde ich, bei mir ist das meistens so, dass ich dann mir erst den Einzelspieler angucke. Und da ist es halt so, dass du an wahnsinnig vielen Stellen, du siehst diese Welt, ja, und dann siehst du da eine Tür, du siehst da einen Abhang und du kannst nicht lang gehen. Ja, weil dann, was ich mit gesagt habe, bis hierhin und nicht weiter. Du siehst überall, wo es da Möglichkeiten gibt, wo du dieses Spiel noch viel größer machen könntest, ja, und dann ist es auf einmal Schluss und ich bin mir fast sicher, ja, fast sicher, dass das irgendwann mal so geplant war. Ja, das sieht so aus, wirklich, du läufst da hin und da hast du einen Höhleneingang, aus dem strömt Licht heraus. Aber du kannst nicht reingehen. Ja, da habe ich mir gedacht, also das ist jetzt ein bisschen komisch, ja, und das Ganze. Vikings hat eine ziemlich coole Spielmechanik, die erinnert so ein bisschen auch, ich weiß nicht, Company of Heroes 2 hatte das auch. Und zwar, wenn du in einer, gefährlichen, einer unfreundlichen Naturumgebung bist, also im Winter oder zum Beispiel, wenn du, da gibt es noch auch so eine Art, das kann man Hölle sagen, die so voller Gift ist, dann kannst du nur eine gewisse Zeit lang durch die Gegend, ungeschützt durch die Gegend laufen, aber und gleichzeitig geht aber bei dir so ein, wie sagen wir, nehmen wir mal das mit der Kälte als Beispiel, so ein Balken wandert da immer weiter. Und wenn dieser Balken aufgefüllt ist, verlierst du permanent Leben. Dann bist du quasi erfroren oder bist dabei zu erfrieren. Und du musst blitzschnell, dann musst du dann gucken, dass du zu einem Lagerfeuer läufst oder um dem Gift zu entkommen, in eine Höhle kommst, um dich zu schützen, damit dieser Balken sich wieder abbaut und du wieder loslaufen kannst. Das ist halt etwas, was ich so von Diablo nicht kenne, dass du einen gewissen Zeitdruck hast, dass du weißt, also dass du auch planen musst, okay, wenn ich jetzt da langlaufe, dann muss ich aber auch das so einplanen, dass ich rechtzeitig wieder zurückkomme.
Ja.
Um da reinzukommen. Und das finde ich halt eine ganz nette Idee. Und das war auch eine Idee, die mich so einige Stunden wirklich so an das Spiel gefesselt hat. Ganz abgesehen davon, von diesem, ich sag mal, von diesem typischen Diablo-Sucht, jetzt sage ich es, ja. Dass du da immer weiter was finden willst und so weiter, ja. Aber das hat mich schon so ein bisschen dran gehalten. Und was auch noch eine ganz nette Idee ist, du kommst natürlich immer wieder zurück in deine Basis, in dein Dorf. Und da hast du halt einen Schmied, also einen Waffenschmied, einen Rüstungsschmied. Du hast da noch einen Runenbauer und dann hast du noch so eine Heilerin, die dir halt Getränke und magische Gegenstände baut. Und je mehr, wie nennt man das? Ich weiß nicht, wie heißen die? Blutkristalle oder irgendwie, also die Währung quasi sammelst, kannst du das investieren und dann steigen die eine Stufe auf. Das, wie gehst du wirklich hin, so Upgrade, wie man es so aus einem RTS kennt.
Okay.
Ja? Du kennst hin, dann wird das upgegradet und dann ist das halt, dann kannst du halt das da kaufen und das da, was du vorher da nicht kaufen konntest und so weiter. Manchmal brauchst du auch einen bestimmten Missionsgegenstand plus das Geld. Ich sag jetzt einfach mal Geld, das ist auch noch Geld, Holz, Eisen und so weiter.
Ja.
Was du da brauchst, um das abzugraden und kannst bessere Sachen kaufen. Weil, da kriegst du halt erstmal deine, so richtig deine Items und deine Waffen und so weiter, weil meistens findest du nämlich in der Welt nur Rohstoffe, Holz, Eisen und so weiter. Und das brauchst du nämlich, um da das Ganze abzugraden. Und das fand ich halt eine ganz nette Idee. Aber was es halt auch wieder, wenn man jetzt das Dorf nimmt, du läufst durch dieses Dorf und da sind irgendwie 10, 15 Leute, die da sind. Das ist relativ groß, ja. Aber du kannst wirklich nur mit diesem Rüstungsschmied, weißt du, mit so 4, 5 Leuten reden. Der Rest ist wirklich nur Ambient, also so Kulisse, mit denen du nicht agieren kannst, was du zum Beispiel in anderen Spielen, wenn ich jetzt mal, ich habe mal wieder Grim Dawn gespielt. Mhm. Kennst du das, Grim Dawn?
Nur mal gehört, nie selber gespielt. Ja.
Grim Dawn ist auch ein Diablo-Klon von den Machern, also von den ehemaligen, von Crate Entertainment, die ehemaligen Macher von Titan Quest waren. Titan Quest war auch ein Diablo-Klon, aber ein ziemlich guter, der in der griechischen Mythologie gespielt hat. Ja? Und da merkst du halt, da steckt viel mehr Liebe zum Detail drin als in Vikings. Bei Vikings hast du wirklich das Problem, die haben das Budget gehabt und dann haben gesagt, Schluss, mehr können wir nicht machen, aus ist vorbei. Bei Grim Dawn merkst du, da haben die Entwickler wirklich mit Herzblut dabei gesessen und haben das gemacht. Mhm. Ja. Und das ist halt letztendlich der Punkt, dass du nur, dass alles ein bisschen eingeschränkt ist, dass die Welt, die so viel größer hätte sein können, ja, dass die so auf einmal so klein wird, weil du immer an irgendwelche Wände donnerst, wo du also unsichtbare Wände donnerst, die du nicht weitergehen kannst und so weiter. Wo ich dann so nach ein paar Stunden, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt wird's öde. Jetzt ist es mir auch vollkommen egal, dass auch die Bosskämpfe relativ eigentlich ganz gut sind. Mhm. Also du hast Bosskämpfe, wo du wirklich auch unterschiedliche Taktiken anwenden kannst, aber das ist halt sehr unterschiedlich. Manche sind sehr gut, dann sind andere relativ leicht. Also wenn du beißt ja an dem einen den Zahn aus, dann kommst du 2 Bosse weiter, kommst dann einen, den machst du locker platt.
Mhm. Also es ist das nicht gerade konsistent. Halt,
das ist auch gerade von der Lernkurve, oder wenn ich es jetzt mal vergleiche mit Spielen wie Bloodborne, mit Spielen wie Nioh, das ist schon eine ganze Klasse schwächer. Ich meine, es ist ein ganz anderes Genre, aber das waren halt die Spiele, die ich unmittelbar davor so gespielt habe. Natürlich vergleiche ich dann so ein bisschen die Bosskämpfe damit, wobei ich jetzt nicht sagen will, die Bosskämpfe bei Diablo 3 sind so das die Krönung des Game Designs, ja. Mhm. Aber das habe, wo ich dann am Ende gedacht habe, gut, okay. Und dann fand ich ganz interessant, was in einer Kritik von Eurogamer.de drin stand. Ja, also es macht zwar nicht so viel falsch, es macht aber auch nicht so viel richtig. Und wenn du mal die anguckst, was momentan für Spiele so erscheinen, ob das jetzt für die Nintendo-Fans Zelda ist, ob das für die Sony-Fans Horizon Zero Dawn ist. Ob das für die Xbox-Fans ja sowas wie Halo Wars 2 ist oder andere Sachen. Da gibt's schon, da kannst du mit anderen Spielen viel mehr und auch vernünftiger deine Zeit verbringen.
Okay.
Als mit Vikings. Das ist halt, ich habe mich dann gewundert, dass es ja fast ein Vollpreisspiel ist. Also es kostet 50 für die Konsole, es kommt für PC und Konsolen raus. Auch so ein Markenzeichen von Calypso, wo ich die ja auch mal loben will, die machen in letzter Zeit, wenn sie was rausbringen, ist das immer PC und Konsole von ihren größeren Titeln. Gerade so bei den Strategietiteln ist das ganz interessant. Da haben die sich so eine Nische erobert, weil das sind die einzigen, die Strategiespiele für eine Konsole vernünftig umsetzen können.
Mhm.
Aber das kostet, also wie gesagt, dieses Vikings, das kostet so 60 Euro. Und da muss ich halt sagen, also wenn ich jetzt eine PlayStation 4 hätte oder eine Xbox One und kaufe mir jetzt Vikings für 60 Euro, und also da wäre ich schon so ein bisschen enttäuscht.
Okay.
Das ist ein klassischer Mid-Price-Titel.
So 20 bis 30.
Naja, so 30 Euro, 30 sowas. 30 schon, ja.
30 bis 40.
Ja, 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 das ist so der normale Preis, den ich für sowas anvisieren würde. Ich weiß ja auch nicht, was da noch kommt, ja, ob da jetzt noch irgendwie Updates und so kommen, aber es ist halt ein stark eingeschränktes Spielerlebnis, meine. Da wäre viel mehr drin gewesen. Mhm. Es hat coole Momente, dieses Zeitmanagement, sag ich mal, wo du wirklich planen musst, wie du von einem Ort zum anderen kommst, ohne vorher zu erfrieren oder zu vergiftet zu werden. Dieses Upgrade-System, aber gerade dieses Upgrade-System in der Stadt, das hätte man noch viel mehr ausbauen können. Da hätte man richtig so ein, wirklich so ein, ich sag mal, na, so ein Siedler-Effekt machen können. Weißt du, während du da rumziehst, so als Wikinger und was weiß ich da, oder deine Abenteuer erlebst, ja, dass deine Stadt prosperiert, also so wächst und gedeiht, weißt du, so Handel, mhm. Das hätte man da echt noch aufbauen können, dann wäre das ein Ding gewesen, wo ich gesagt, wow, ja.
Ja, und das also entscheidet sich dann auch wieder von Diablo und so, wo man das ja nicht.
Ja, das hätte man auch so machen können, dass die Spieler ähnlich wie in Total War, wo es ja auch Total War, mhm. Einerseits kannst du ja in Echtzeit die Schlachten durchführen, andererseits kannst du auch das einfach nur rundenbasierend machen. Ja, hättest ja auch so machen können, ja, du stellst das so ein, dass du als eher so actionorientiert, du drückst auf den Klick und dann hast du deinen Verwalter, der dir deine Stadt quasi managt,
mhm.
Und du ziehst ins Abenteuer, ja, und dann hätte man und andererseits jetzt sagen können, okay, ich will aber mehr so die Stadt managen, dann hättest du das ein bisschen ausbauen können. Das hätte ich mir jetzt auch von Calypso auch eher so erhofft, weil das sind ja Leute, die sich mit Strategie, mit so Wirtschaftssimulationen auskennen. Leider nicht. Ganz okay, aber man muss es nicht haben.
Hm, okay.
Amen.
Ja, also mich hast du jetzt auch nicht unbedingt überzeugt. Also,
nee, war auch jetzt nicht mein Ziel.
Nee, ja. Nee, also ich meine, so ich kannte ja das Spiel vorher nicht und war da völlig, völlig unbefleckt. Aber also ich habe jetzt lange keins dieser Spiele mehr gespielt. Das heißt, ich hätte durchaus auch wieder Kapazität dafür. Aber das reizt mich.
Also wenn ich dir eins von diesen Spielen so in diese Richtung empfehlen darf, dann nimm Grim Dawn.
Mhm. Das Grim ist auch Dawn nicht mehr so teuer wahrscheinlich.
Das weiß ich jetzt gar nicht, wie viel es aktuell kostet. Es ist nur für PC. Aber wenn dir unbedingt dich juckt und du willst irgendeinen Diablo, einen guten Diablo 3 Klon spielen und du bist irgendwie schon auf Level 350 auf Diablo 3, sag ich mal, also dann ist Grim Dawn, also mit seinem so ein bisschen Steampunk, naja, so ein bisschen, also ist vielleicht falsch ein bisschen, aber dann bist du bei Grim Dawn genau richtig, also eher als bei Vikings. Ja. Vikings ist ein Snack.
Ja, ist halt schade, ne, weil das Setting ist ja schon sehr beliebt und da kann man ja auch viel draus machen, aber wenn halt da die Story schon total schnell egal ist oder so konfus, dass man nicht mehr weiß, worum es geht oder das nie geklärt
ist. Also das will jetzt sagen, dass es konfus ist, aber sie ist uninteressant.
Ja, oder
was ich schon machen, was du ja gesagt hast mit der nordischen Mythologie, Das kriegen die schon, also da haben die schon ein bisschen recherchiert. Also ich meine, du hast da was Loki und so, das weiß man natürlich, aber da sind auch so ein paar Götter, von denen ich noch nichts gewusst habe und auch so ein paar Gegner, die da auch sicherlich daraus entsprungen sind. Das ist schon, da haben sich, da merkt man halt auch wieder, ja, da wäre was da gewesen, da hätte man viel mehr draus machen können.
Ja, schade. Schade, verpasste Chance, sage ich mal. Okay, gut. Soweit.
Der Rausschmeißer war
Ja,
das
ja.
gewesen.
Soweit für heute. Wir haben ja einen ganz guten Rundumschlag durch mehrere Themen gemacht. Heute ein bisschen mehr Meta als konkret auf einzelne Kulturgüter bezogen. Wir hätten durchaus, hätten wir nochmal über das eine andere auch, aber wir wollen ja auch die Sendung jetzt nicht überladen. Deswegen beim nächsten Mal gibt es vielleicht schon wieder mehr zu spielen, Filmen oder Serien. Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Lasst uns gerne eure Meinung zu den einzelnen Themen in irgendeiner Art wissen. Wir sind sehr immer interessiert auch an eurer Meinung dazu. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Andreas.
Dankeschön.
Und macht's gut. Tschüss.
Tschüss.